Fellner Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV.
Herzlich willkommen bei Fellner Live und herzlich willkommen bei mir im Studio Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Schön, dass Sie da sind.
Grüß Gott, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Herr Totschnig, die Hitze ist ein großes Thema in Österreich. Jetzt wurde ja gerade bestätigt, der Juni, der war tatsächlich in Westeuropa der heißeste seit Aufzeichnung der Messungen. Und es steht eine neue Hitzewelle bevor. Sie haben kürzlich schon zum Thema Hitze Stellung genommen und immer wieder auch betont, und das ist mir dann schon aufgefallen, das Wasser. Weil das ist etwas, worüber noch nicht so öffentlich gesprochen wurde, aber vor allem die Bedeutung des Trinkwassers, das zu schützen und zu erhalten. Weil da könnte es sein, dass wir vielleicht bald zu wenig haben. Wie sehen Sie das?
Ganz genau. Also die Hitze ist vor allem eine große Herausforderung für ältere Menschen, für die jungen Kinder, für Kranke. Und die brauchen da unsere besondere Aufmerksamkeit. Und da ist jeder in seinem Zuständigkeitsbereich gefordert. Das ist eine Querschnittsmaterie, das ganze Hitzethema, Schutz vor Hitze. Ich bin zuständig einerseits für das Thema Gebäudesanierung, thermische Sanierung, also Fenstertausch, bessere Dämmung, bis hin zum Heizkesseltausch. Und ich sage das deswegen, weil man heute eine fossile Heizung zum Beispiel gegen eine Wärmepumpe tauschen kann, die nicht nur wärmt im Winter, sondern auch kühlt im Sommer. Thema Hitze hat natürlich auch mit der Wasserversorgung zu tun, meine zweite Zuständigkeit. Und da ist es so, dass wir es eigentlich seit vielen Jahren investieren in den Ausbau der Wasserinfrastruktur. Was ist da gemeint? Wasserleitungen sanieren, neu richten, Wasserleitungsversorger zusammenhängen, verbinden. Falls ein Wasserversorger ein Problem hat, weil er zu wenig Wasser hat, kann er sich zusammenschließen mit einem anderen. Also das ist vor allem in Trockengebieten ein wichtiges Thema. Wir haben hier sehr viel Forschungsarbeit laufen. Also wir werden im Herbst veröffentlichen eine Studie Wasser im Klimawandel. Wir werden einen neuen Gewässerbewirtschaftungsplan vorschlägen mit Ende des Jahres, also mit dem Ziel, Maßnahmen zu setzen, um die Wasserversorgung in den nächsten Jahren zu verbessern, also effizienter zu gestalten. Also es ist ein ganz ein wichtiges Thema, und gerade komme ich vom Parlament, und da haben wir jetzt im Plenum im Nationalrat das Budget diskutiert, und wir haben sichergestellt mit diesem Budget, dass wir auch in den kommenden Jahren 100 Millionen Euro jährlich an Investitionen in die Wasserinfrastruktur bereitstellen können, weil wir sind der Meinung, jeder Euro, den wir ins Wasser investieren, ist ein gut investierter Euro.
Was muss denn da jetzt auch angesichts dieser doch drastisch voranschreitenden Klimaerwärmung noch alles passieren? Wir hören ja immer wieder, es gibt jetzt auch in den Bergen immer weniger Wasser, weil es weniger schneit, die Gletscher schmelzen. Es kommt aber auch jetzt sehr lange kein Regen. Jetzt soll auch der Juli anscheinend trocken bleiben. Also das sind schon Entwicklungen, wo man auch vorbauen muss.
Absolut richtig. Das Stichwort ist Klimawandelanpassung. Einerseits, um die Versorgung zu sichern, andererseits zum Beispiel, um den Schutz vor Naturgefahren auszubauen. Ich bin da zuständig für den Bereich Wildbach und Lawinenverbauung. Das ist vor allem in den Berggebieten von großer Bedeutung, weil mit dem Klimawandel auch die Extremwetterereignisse zunehmen werden. Murenabgänge, Starkregenfälle, infolge dann kommt Erdrutsche. Also Wildbau- und Lawinenverbauung und der Hochwasserschutz in den Flächen, also in Flusslandschaften, also im Flachland. Da sind Bauwerke notwendig, technische Hilfen, bis hin dazu, dass wir müssen die Leute aufklären, was ist im Falle, dass Starkregenereignisse stattfinden, Hochwasser stattfindet, wie zum Beispiel in Niederösterreich, und die Frage, wie kann man sich selber schützen? Ja, beispielsweise, wie kann man denen vorbeugen, dass das Wasser nicht in den Keller hineinfließt und solche Dinge. Also, wir sind in einer Phase, wo wir davon ausgehen müssen, wissenschaftlich begründet, aber auch schlicht aus der Beobachtung heraus, dass wir uns besser aufstellen müssen beim Thema Klimawandelanpassung, Hochwasserschutz, Schutz von der Naturgefahren.
Also am Land, in den Bergen, also die Wildwasserverbauung, die wird wahrscheinlich also noch größeres Thema werden. Also da muss noch mehr verbaut werden, um eben, wie Sie gesagt haben, zu schützen. Wir hatten jetzt vor kurzem auch solche Vorfälle, auch in Tirol, in manchen Tälern, dass eben die Bäche übergelaufen sind und Muren auch Leute abgeschnitten haben von der Außenwelt. Also das kommt immer wieder vor. Auf der anderen Seite dann eben auch, haben Sie gesagt, Sie unterstützen den Vorschlag auch von Vizekanzler Andreas Babler, dass eben die Mieter Klimaanlagen schneller einbauen können sollen. Weil da muss man aktuell offenbar sehr lange darauf warten, dass man da eine Erlaubnis bekommt.
Ganz genau. Da geht es darum, einfach die Möglichkeit zu schaffen, im mehrgeschossigen Wohnbau, dass man eine Klimaanlage einbauen kann. Das sind rechtliche Hürden noch vorhanden. Und ich unterstütze das deswegen, weil wir auch auf der anderen Seite auch den Heizkesseltausch in mehrgeschossigen Wohnbau, also die Therme zum Beispiel, die Gastherme, dass man die tauschen kann gegen ein erneuerbares System, also ein klimafreundliches System wie eine Wärmepumpe oder zum Beispiel Fernwärmeanschlüsse. Also da ist Handlungsbedarf und ich hoffe, das gelingt sehr rasch, dass wir hier eine Gesetzesänderung herbeiführen können beim Mietrechtsgesetz, Wohnungseigentumsgesetz und ich setze da auf eine rasche gemeinsame Arbeit und bin zuversichtlich, ich habe da schon, wie sagen, positive Signale gehört, dass das jetzt auch rasch angegriffen wird.
Und dann auch natürlich die Landwirtschaft, also auch da ist jetzt der Wassermangel, könnte dieses Jahr zum Problem werden. Wie sehen Sie da die Lage? Auch da braucht es wahrscheinlich neue Bewässerungssysteme.
Absolut richtig. In der Landwirtschaft beobachten wir das schon sehr lange, diesen Klimawandel. Ein Beispiel, die durchschnittliche Temperatur im Waldviertel hat sich vom Zeitraum 1960 bis 90 bis herauf um 3 Grad erhöht. Durchschnittlich 3 Grad höher. Das hat Auswirkungen auf die ganzen Kulturen, auf die Kulturpflanzen, die wir anbauen. Wir brauchen Getreidearten, die trockenheitstoleranter sind, also die länger durchhalten bei wenig Niederschlag und längeren Trockenperioden. Da wird sehr viel geforscht. Das dauert bis zu 8 Jahre, bis eine Kultur, die da getestet wird, gezüchtet, damit angewendet werden kann. Also wir machen das praktisch seit Jahrzehnten, Kulturen zu züchten, die die Trockenheit besser aushalten. Darüber hinaus auch das Thema Bewässerung. Wenn ich hinausschaue in den Osten Österreich, das Machfeld, also gerade jetzt in diesen Wochen, wo so wenig Niederschlag gefallen ist, die Kulturen, die bewässert werden, Gemüse zum Beispiel, die Bewässerung muss ich ja orientieren, da passt die Ernte. Abseits dieser Felder ist es natürlich katastrophal schlecht jetzt beim Getreide, also -40, -50% Ertrag, das geht sich dann nicht aus. Das heißt, die Bewässerung, effiziente Bewässerungssysteme in der Landwirtschaft für Einzelbetriebe, überbetrieblich, die sind absolut ein Gebot der Stunde. Wir fördern das mit bis zu 40%, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Zum Beispiel muss es sehr effizient sein und der Antrieb beispielsweise muss elektrisch sein. Also mit Dieselmotor oder mit Benzinantrieb, das geht nicht. Also nachhaltige Systeme und wir werden diese Systeme weiter anbieten. Für mich im Zugang ist folgender Stufenplan relevant. Zuerst geht es um die Trinkwasserversorgung, die sicherstellen. Zweitens die Lebensmittelversorgung und drittens geht es dann um die Ökosysteme, wie zum Beispiel Deiche, Gewässer, dass die dann ausreichend versorgt werden.
Da haben wir dann auch noch diese Renaturierungsprogramme von der EU, die wir da durchführen müssen. Also das muss man dann auch noch mit berücksichtigen.
Das ist wieder ein eigenes Thema. Die Wiederherstellungsverordnung ist in Kraft getreten. 2024 war ja der Beschluss da, der die Kollegin Gewessler damals im Alleingang gemacht. Genau. Und meine Zuständigkeit ist es jetzt, Wiederherstellungspläne zu erstellen. Das machen wir gemeinsam mit den Bundesländern. Das sind mehrere Facetten, die darin abgebildet werden. Es geht um das Thema Landwirtschaft, es geht um den Wald, um die Gewässer, wie Sie richtig angemerkt haben. Es geht aber auch um Naturschutz, so wie er in den Ländern stattfindet, bis hin zu städtischen Ökologisierung städtischer Gebiete. Unser Vorteil als Österreich ist, wir sind ein Land, das schon bereits sehr viel in den Naturschutz investiert hat. Gesunde Lebensgrundlagen, die sind uns ein Riesenanliegen. Und wenn ich allein schaue, wie viel geschützte Fläche es in Österreich gibt, fast 30% der Fläche Österreichs ist in irgendeiner Art geschützt. Nationalparks, Naturparks. Also wir tun da sehr viel, auch in der Landwirtschaft. Wir haben eine sehr ökologische Landwirtschaft in Österreich. Also das sieht man daran, dass wir 27% der Fläche biologisch bewirtschaften. Kein Land in der EU investiert so viel in eine ökologische Lebensmittelproduktion. Und das sind Vorteile, die kann man dann natürlich anführen, als bereits geleisteten Beitrag. Mir ist wichtig in dieser Frage, dass wir schauen, dass die Flexibilitäten und die Möglichkeiten, Ausnahmen zu schaffen, die ein Land hat, dass man die nützt. Mir ist wichtig, dass man die Budgets im Auge behält. Denn wir haben leider die Situation, und das war unsere Kritik, man beschließt eine Verordnung, aber ohne zusätzliches Geld. Ja, und das geht sich aus meiner Sicht nicht zusammen. Wir wollen Natur schützen, aber wir müssen auch schauen, wo das Geld herkommt. Die Länder sind gefordert, budgetär gefordert. Der Bund muss sparen. Die EU legt einen Vorschlag für einen künftigen Finanzrahmen vor, der keinen Cent mehr vorsieht für den Naturschutz. Ganz im Gegenteil, ein sehr erfolgreiches Programm, das LIFE-Programm, das hat zur Finanzierung von Umwelt- und Naturschutz, das ist nicht mehr budgetiert, also weniger Geld. Mehr Naturschutz, das geht sich nicht aus. Summa summarum, mir geht es darum, pragmatischer Zugang im Naturschutz unter Einbindung aller Betroffener, Rücksicht auf die Haushalte, aber immer eine Natur im Blick, aber mit Hausverstand, mit Sachverstand und mit den Betroffenen gemeinsam.
Weil die Bauern waren ja da nicht sehr begeistert, als das bekannt wurde, dass diese Renaturierung kommen soll, weil das auch sie zum Teil eben betrifft und umständlich ist, Geld kostet und was man sich momentan eh nicht leisten kann in der Landwirtschaft.
Also ganz genau so ist es. Neben dem Budgetthema haben wir immer gesagt, erstens einmal, wieso brauchen wir eine Steuerung aus Brüssel, wo doch die regionale Verantwortlichkeit beim Naturschutz sehr gut funktioniert hat. Wir haben kritisiert diese sozusagen Betrachtung nach hinten, Wiederherstellung von Ökosystemen beispielsweise, wenn wir gleichzeitig einen Klimawandel haben. Also erinnere allein an die Gletscher. Gletscher wiederherstellen, schwierig. Also wir werden in Zukunft einfach eine andere Umgebung haben. Die Ökologie ändert sich aufgrund des Klimawandels. Und das sind nur einige Aspekte, die wir kritisiert haben. Nichtsdestotrotz, die Verordnung ist in Kraft. Sie gilt. Sie hat klare Fristen. Und mein Zugang ist es hier, nicht drüber zu fahren, die Betroffenen einbinden, zu schauen, wie die Finanzierung gelingt und am Ende ein gutes Ergebnis für Österreich abzuliefern.
Etwas anderes, das jetzt auch von der EU kommt, ist, dass die EU den Sika-Hirsch, und das ist eine ganz besondere Hirschart, ein bisschen kleiner mit bräunlich-rötlichem Fell, und die wurde auf die Liste invasiver Arten gesetzt. Jetzt gibt es diese Hirschart schon seit ungefähr 150 Jahren in Österreich, wurde irgendwann einmal nach Österreich gebracht und jetzt kommt sie auf diese Liste. Das jetzt besagt die Regelung, Zuchthaltung und Transport der Tiere muss beendet werden und die Bestände sollen bis spätestens August 2027 verschwinden. Also das klingt jetzt schon sehr bürokratisch, wenn Tiere verschwinden sollen, weil das bedeutet nichts anderes, dass man sie töten muss. Ja? Und vor allem müssen das dann nach dieser Verordnung die Betreiber dieser Betriebe, die diese Tiere züchten. Sie haben jetzt gesagt, sie unterstützen die Betreiber. Was wollen Sie da konkret machen, um die zu unterstützen, dass es nicht dazu kommt?
Ja, die Verordnung ist aus dem Jahr 2014, also die ist noch nicht sehr alt. Und es geht eigentlich darum, dass man gebietsfremde Arten, dass man schaut, dass die nicht ausgesetzt werden, dass sozusagen hier die Biodiversität, die heimische, nicht gefährdet wird. Also an und für sich ein richtiger Zugang. Was beim Sika-Wild war es so, ich weiß nicht, woher das gekommen ist, aber das ist eine Wildtierart, die aus Asien, aus dem fernen Osten kommt, die, wie gesagt, Sie haben es selber schon gesagt, seit vielen Jahren in Österreich da ist. Es ist mittlerweile, werden diese Tiere als Farmwild von ungefähr 250 Tierhaltern gezüchtet, um sozusagen für die Wildfleischproduktion, ist ein sehr schmackhaftes Fleisch. Und jetzt hat es im letzten Jahr einen Beschluss gegeben auf Brüssel-Ebene, wo eine Mehrheit der Mitgliedsländer wollte, dass man diese Tierart als invasive Art einstuft. Mhm. Ja, und damit auch die Zucht und die Produktion eigentlich verboten wird. Was tun wir jetzt? Die Verordnung sieht eine Möglichkeit vor, um hier eine Ausnahme zu bekommen, nämlich dann, wenn ein zwingendes öffentliches Interesse da ist, um sozusagen diese Tiere halt zu erhalten. Das ist aus unserer Sicht deswegen gegeben, als einfach damit die wirtschaftliche Grundlage für 250 Familienbetriebe entzogen wird. Da geht es um 6.000 bis 7.000 Tiere. Und wir sind derzeit dabei, einfach zu sammeln, die Wildtierhalter, die Sika-Wildhalter, die können sich bei uns melden. Mhm. Wir bereiten diese Klage vor und wir möchten sie im September einreichen. Und ich muss sagen, es gibt noch nicht sehr viel Erfahrung jetzt mit dem Thema Ausnahme aufgrund dieser Verordnung. Ich glaube, 3 Fälle bisher haben Ausnahmen erzielt. Aber wir sind eigentlich sehr erfahren auf dem Brüsseler Parkett. Wir haben sehr gute Experten und wir werden da alles tun, um am Ende die Argumente zu finden und zu formulieren, damit wir diese Ausnahme für diese betroffenen Wildtierhalter erzielen können.
Und Sie sehen da gute Aussichten, dass das gelingt?
Wir werden einfach alles mobilisieren, dass wir an Experten und an Kontakten zur Verfügung haben, uns auch informieren, wie das bei anderen funktioniert hat. Das Ziel ist, dass wir den Tierbestand, den Sickertier-Wildbestand bei den Unternehmen, bei den Familienbetrieben einfach auch für die Zukunft sichern wollen.
Der Hintergrundgedanke ist ja, wie Sie es auch angesprochen haben, dass man ja befürchtet, eben invasive Arten könnten eben unsere Biodiversität in gewisser Weise durcheinander bringen. Bis jetzt gab es aber noch keine Vermischungen mit normalem Wild.
Ganz genau. Also uns ist nichts bekannt, dass es irgendwie zu einer Kreuzung gekommen wäre mit Rotwild. Also deswegen hat uns auch das Argument erstaunt und auch deswegen waren wir natürlich auch gegen diese Einstufung als invasive Art. Ja, wir nehmen das zur Kenntnis, Mehrheiten sind Mehrheiten, das ist ein demokratischer Prozess, aber wir werden es einfach diese Möglichkeit der Ausnahme nützen, Einspruch erheben und schauen, dass wir damit auch erfolgreich sind.
Ein weiteres Thema sind die Gewässer in Österreich. Gerade jetzt schaut es ja nicht so gut aus. Viele Flüsse trocknen schon aus aufgrund des Wassermangels. Aber um die Seen ist es eigentlich immer noch sehr gut bestellt, auch um den Wörthersee. Aber jetzt gibt es eine Forderung der Kärntner Wirtschaftskammer. Und zwar gibt es ja diese nationale Gewässerbewirtschaftung und diesen Gewässerbewirtschaftungsplan. Und da soll der Wörthersee neu eingestuft werden. Warum? Da stehen nämlich mal an wirtschaftliche Interessen dahinter. Und warum ist er jetzt oder gilt er dann nicht mehr als natürlicher Wasserkörper? Sie wollen eben, dass er nur mehr als weitgehend natürlich gilt oder als erheblich veränderter Wasserkörper. Was würde das bedeuten?
Also ich muss sagen, wir arbeiten und investieren seit Jahrzehnten in die Verbesserung unserer Gewässer. Das heißt, es wäre jetzt ein Rückschritt. Und also so ganz klar mit mir als Umweltminister kommt das sicher nicht in Frage, dass wir hier einer Herabstufung des Wörthersees zuschauen auf das Niveau zum Beispiel des Wienflusses hier in der Bundeshauptstadt. Da geht er direkt vom Studio vorbei. Man sieht nichts, ja. Ist ja komplett überdacht. Ja. Das ist eine komplett verbauter Bach, schaut aus wie ein Kanal. Also ich könnte mir nie vorstellen, dass wir da den Wörthersee auf dieses Niveau herabstufen. Ganz im Gegenteil, unsere Badeseen sind deswegen so begehrt und beliebt und geschätzt, weil die Wasserqualität top ist. Mhm. Sie ist auch top. Wir müssen auch schauen, dass die Ökologie selber, also die Tier- und Pflanzenwelt passt. Und beim Wörthersee geht es einfach darum, dass man schauen muss, wie kann man sicherstellen, dass die Pflanzenwelt passt. Hat natürlich auch was mit dem Klimawandel zu tun, größere Wassertemperaturen. Und man muss schauen, dass die touristischen Anliegen dann trotzdem auch möglich sind. Es geht um eine Balance zwischen ökologischen Zielsetzungen und touristischen Anspruch. Wir haben dafür einen Seendialog eingerichtet mit dem Land Kärnten. Mhm. Da wird jetzt diskutiert, werden Maßnahmen diskutiert. Die Ergebnisse werden bis Ende des Jahres vorliegen. Und dann mit Beginn nächsten Jahres hoffe ich dann, dass die Maßnahmen dann auf dem Tisch liegen, die dazu führen, dass der Wörthersee in einem ökologisch guten Zustand erhalten bleibt, das Wasser top ist und die Touristen wissen, wenn ich zum Wörthersee fahre nach Österreich, ist es eine Top-Qualität, Wasserqualität und außerdem ein Badensee, wo alle sagen, ja, das, genau deswegen bin ich hier in Kärnten und das, genau deswegen komme ich zum Wörthersee.
Aber bis jetzt hat das ja immer alles gut funktioniert und der galt ja dann eben auch als natürlicher Wasserkörper. Und plötzlich eben soll es verändert werden in einen erheblich veränderten Wasserkörper. Ja? Also was steckt da dahinter? Will man jetzt noch mehr Schifffahrt zulassen, noch mehr Gebäude? Es gibt ja bereits eine Ringkanalisation um den See. Was ist da der Hintergrund, warum das die Kärntner Wirtschaftskammer möchte?
Sie sprechen das ja an. Es wird ja wieder investiert, um genau diesen ökologischen Zustand, diesen guten zu erhalten. Es geht um die Sorge, dass Stege abgebaut werden müssen etc. Ich meine, das sind Anliegen, die muss man wirklich ernst nehmen. Der Tourismus ist ein entscheidender Faktor für die Region Wörthersee, für das Gebiet. Aber ich glaube, am Ende muss es unser aller Ziel sein, zu schauen, wie halten wir uns an unsere Badesee, unsere Qualität an der Badegewässer und den ökologischen Zustand aufrecht und gleichzeitig schaffen wir es vereinbar zu machen mit touristischen Ansprüchen, mit touristischen Zielen. Also dem werde ich mich widmen. Da werden wir uns einsetzen, gemeinsam mit dem Land Kärnten, mit dem Tourismusverband und mit den Behörden vor Ort. Ich bin zuversichtlich, dass wir da auf einen grünen Zweig kommen.
Also bei der aktuellen Einstufung, da gibt es einfach viel höhere Auflagen, die Betriebe wahrscheinlich auch einhalten müssen.
Natürlich, es ist ein gewisses Niveau zu halten, ja. Um zum Beispiel einfach die Anzahl der Wasserpflanzen, das wird genau angeschaut, verändert sich da was, gibt es weniger Wasserpflanzen?
Ja, die sind zurückgegangen, diese Makrophagen.
Ja. Zum Beispiel, ja. Und was könnte eine negative Konsequenz sein, dass man plötzlich Algenbildung hat, wenn es nicht mehr passt? Und das sind alles Entwicklungen, die wollen wir nicht. Wir wollen glasklares Wasser, wir wollen saubere Uferbereiche, eine intakte Pflanzenwelt, eine intakte Tierwelt. Ich glaube, da hat niemand was dagegen. Da müssen wir, glaube ich, nicht viel Überzeugungsarbeit leisten, um klarzumachen, wir wollen einen intakten Wörthersee und gleichzeitig natürlich einen funktionierenden Tourismus.
Tourismus wird natürlich immer mehr, man muss das alles unter einen Hut bringen, aber Sie glauben, Sie schaffen es auch mit dem aktuellen, mit der aktuellen Einstufung?
Ich glaube, wir schaffen es hier, den See in einem guten ökologischen Zustand zu halten und gleichzeitig die Anliegen des Kärntner Tourismus auch zu vereinbaren mit dieser Zielsetzung.
Das sind schöne Aussichten, ist auch ein wunderschöner See, einer von vielen wunderschönen Seen. Danke vielmals, Herr Stoczniak, fürs Kommen und Ihre Zeit.